Sehr schön, vielen Dank. Noch ein Wort, was ich ernst meine, obwohl es scherzhaft klingen mag. Ein bisschen lauter vielleicht, danke schön. Wenn du so ein Zeugnis von der vierten Sorte bekommen solltest, lieber Freund, liebe Freundin der jüngeren Art, und dich damit nicht nach Hause traust, trau dich zu deinem Pastor, der hat immer ein Bett in seinem Wintergarten für dich, auch für etwas Ältere. Das meine ich sehr ernst, und er wird dir dann, der würdige Pfarrer wird dir dann ein wenig erzählen können von seinen schulischen Leistungen. Ich bin mir sicher, das wird dich sehr trösten. Ob das ein Trostwort ist, was wir nun gleich hören wollen und betrachten wollen, kann ich nicht sagen. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde der Gemeinde, dieses Wort, das die Predigtordnung der evangelischen Kirche für den heutigen Sonntag vorschlägt, habe ich natürlich schon mal bepredigt. Der Kämmerer aus dem Morgenlande, das habe ich hier schon mal über Apostelgeschichte 8, Vers 36 folgende gepredigt. Und jetzt gibt es natürlich eine Frage. Soll man so eitel sein, zu glauben, dass sich irgendjemand noch erinnert an etwas, was man vor fast 2 Jahren gepredigt hat? Oder andererseits gilt nicht das edle Wort von Charles Haddon Spurgeon, der formuliert hat, eine Predigt, die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Nun ja, und ich erinnere daran, es gibt aber zwischen Eitelkeit und Faulheit noch einen dritten Weg. Denn ihr wisst es, ihr Lieben, man kann zwar sehr leicht seine Predigtzuhörer mit einer Predigt ermüden oder erschöpfen, aber ein Bibelwort mit einem Mal erschöpfend behandeln, das kann nicht funktionieren. Philipp Jakob Spener, nach dessen Werk Pia Desideria sich der Pietismus seinen Namen gegeben hat, die Frommen heißt das übrigens, der Pietismus, der hat über einen bestimmten Vers, den ich jetzt nicht mehr kenne, 62 Mal hintereinander gepredigt. Wer jetzt denkt, oh weia, den darf ich beruhigen. Wir kleineren Lichter, wenn wir da mal Predigt reinmachen, sollten uns mit sehr, sehr engeren Maßen bescheiden. Nun also noch einmal zur Sache. Vor einigen Wochen war ja die Bundeskonferenz unserer Gemeinden in Krelingen, und bei dem lebendigen Bericht, den Sabine uns am Mittwoch gegeben hat, da fiel mir einmal ein, wie schön, dass ich nicht dabei war, denn ich war, glaube ich, krank, irgendwas war gewesen oder Wohnmobil war kaputt, keine Ahnung, aber ich konnte nicht dabei sein, und das ist vielleicht ganz gut so, denn also ganz offen gesprochen, Funktionärsprobleme und Bürokratengeschacher über Dienstordnung und Verfahrensfragen sind nun nicht wirklich meine Welt. Allerdings eher das noch als eine andere Bundeskonferenz, an die ich mich mit Schrecken erinnere. Da ging es um die Frage Taufe und Gemeindemitgliedschaft. Diese Bundeskonferenz habe ich in noch miserer Erinnerung, nicht nur wegen der öden Diskussionsbeiträge, die es da gab, oder der ermüdenden, lang und weiligen Referate über dieses Thema. Da bin ich ziemlich abgehärtet, was das angeht. Und ich kann in jeder Situation schlafen, selbst im fahrenden Panzer. Das hat sich sehr bewährt. Nicht so wie mein Vater, der konnte das mit offenen Augen, aber egal, man übt noch ein bisschen. Was mich wirklich genervt hat und gestört hat, ist, dass ich merkte, dass hier aus irgendwelchen Nützlichkeitserwägungen heraus peinlich versucht wurde, das klare Evangelium, die deutlichen Worte des Neuen Testamentes irgendwie abzuschwächen, aufzuweichen, irgendwie ein Stück weit aber auch in so eine Beliebigkeit hinein weich zu spülen. Das hat mir gar nicht gefallen. Denn da ruht kein Segen drauf, und das ist etwas, was seine Strafe, sage ich ganz bewusst, in sich selbst trägt. Manche Gemeinden kennen ja das Problem, und das kann durchaus auch notvoll sein, das gebe ich gerne zu. Da finden Mitglieder anderer Kirchen ein Zuhause bei ihnen, sind aber im Eigentlichen keine eingetragenen Mitglieder. Und das ist bei uns ja untrennbar verbunden, die Mitgliedschaft in einer Gemeinde unserer Benennung, mit der Taufe auf das Bekenntnis seines Glaubens hin. Das kann zu notvollen Fragen führen. Zum Beispiel der Frage, sind die hier ja in erfreulicher Anzahl sich wohl und zu Hause fühlen, wenn ich mal so sagen darf, sind das etwa die nicht eingetragenen Geschwister zweiter Klasse? Fehlt da was? Ist da etwas, sagen wir mal, Minderwertiges bei diesen weil sie bei der Frage nach der Taufe eine andere Erkenntnis haben, als sie in unseren Gemeinden gelebt wird? Oder, was ja genauso übel sein kann, fühlen sich die, die auf unserer Freundesliste geführt wären, deren Geburtstage wir voller Freude mit feiern und benennen, fühlen sich zurückgesetzt, nur weil sie eine andere Weise haben, über die Taufe nachzudenken? Lieber Freund, liebe Freundin, das wäre ein übles Missverständnis. Darum geht es bei der ganzen Sache nicht. Natürlich, das muss man wissen, es gibt keine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, einer christlichen Kirche, ohne die Taufe. Das gibt's nicht. Problematisch ist hier natürlich, dass etliche andere Kirchen eine Form haben, die sie Taufe nennen, in denen der persönliche Glauben an Jesus Christus nicht vorausgesetzt ist. Da ist das treusorgende Bemühen der Eltern vorausgesetzt, da gibt es Paten, da gibt es Entwicklungen, die angefangen werden, alles sehr wohl nachdenkenswerte Motive, aber der Glaube, den kann man bei so einem Wesen natürlich nicht als persönlichen Glauben voraussetzen. Das nennen sie Taufe, wenn wir und die ungefähr 40 Millionen, die die baptistischen Kirche bilden, erkennen da jetzt nicht das, was im Neuen Testament beschrieben ist. Schauen wir uns einmal unsere Geschichte an, heute Morgen, diese sehr bekannte Taufgeschichte, wie sie Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 komplett geschildert wird. Die ist nämlich beispielhaft für das, was biblische Taufe bedeutet, in welchem Geiste und in welchem Rahmen sie vollzogen werden kann, ja vollzogen werden muss. Ich lese einmal die Verse aus dem bekannten Text, die Verse 36 bis 39. Da ist das Gespräch geschildert, was Philippus mit dem Kämmerer der Kandake geführt hat. Da heißt es: Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er beantwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen aus in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Soweit der bekannte Text aus Apostelgeschichte 8. In diesem Zusammenhang fallen mir zwei Bereiche, zwei Dinge besonders auf. Das erste, völlig anders als andere Denominationen oder Konfessionen es vielleicht bei unserem Namen Baptisten vermuten könnten, das bezieht sich ja auf die Taufe, Täufer, reden wir sehr, sehr wenig über die Taufe. Im Wesentlichen predige ich darüber nur, wenn wir mal Taufgottesdienst haben. Das ist erfreulicherweise nicht ganz selten bei uns, aber dass jetzt die Taufe, wie sie in der Bibel beschrieben ist, so das zentrale Thema unserer Gemeindebewegung wäre, das ist völlig übertrieben. Das ist ganz bestimmt nicht so. Das ist eher ein Nebenthema. Also, dass wir dauernd über die Taufe reden würden, deswegen haben wir den Namen Baptisten bestimmt nicht verdient. Das zweite, vielleicht viel wichtigere und ausführlicher zu betrachtende, ist, dass die klassische Frage hier in Westeuropa, sage ich ganz bewusst, nach der christlichen Taufe völlig falsch gestellt ist. Unser Text macht das sehr deutlich, wenn man ihn genau betrachtet. Nun kennen wir ja alle den Satz, den Redner oder Diskussionsleiter gerne von sich geben, wenn sie die Schar hier ermuntern wollen, sich an einer Diskussion zu beteiligen. Zum Beispiel den Satz: Es gibt gar keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Schon mal gehört? Völliger Unsinn. Das ist ein dummer Satz. Natürlich gibt es dumme Fragen. Zum Beispiel die Frage: Hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen? Antworte bitte mit Ja oder Nein. Ja, ach, du hast sie geprügelt? Nein, du prügelst sie immer noch. Also wie gesagt, ne, genauso blöde wie die Frage, alter Theologenwitz: Kann Gott nicht einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht hochheben kann?
Denkt bitte nicht drüber nach. Es ist genauso blöde wie manche anderen Dinge auch, die man denkt, aha, könnte so sein, ist gar nicht so. Es gibt falsche Fragen, dumme Fragen und es gibt auch Fragen, die von der falschen Seite her gestellt werden und daher in eine falsche Richtung hin zielen. Die Frage nämlich, warum muss ich mich denn taufen lassen? Diese Frage gehört in diese Kategorie und ist deshalb auch nur ganz, ganz unbefriedigend zu beantworten. Das ist sehr nett, wenn andere auch die Schäfchen streicheln. Dankeschön. Ich kenne die Bibel zwar nicht auswendig, ich bin zwar sehr erfreut, dass ich immer wieder feststelle, dieses Wort kann so nicht in der Bibel stehen oder Ähnliches, aber dass man sich taufen muss, davon ist in der Bibel nirgendwo die Rede. Du musst dich taufen lassen? Nee, die Frage ist immer eine andere. Die Frage ist nie in der Bibel, was soll ich denn in Gottes ewigen Reich? Was soll ich denn da? Sondern wie komme ich da rein? Was muss ich tun? Die Frage ist nicht, ja, was soll ich denn mit ewigem Leben? Wer braucht denn sowas? Sondern wie kann ich daran teilhaben? Und wenn man eine Frage von der falschen Seite herstellt, dann kommt man sehr häufig auch auf eine falsche Spur. Das kann man sehr leicht ausprobieren, aber ich empfehle es grundsätzlich nicht. Wenn man sozusagen von der Wirklichkeit konturierte Linien verlässt und wieder die Natur handelt, dann gibt es immer massive Probleme, die sehr schwer zu lösen sind. Nun habe ich ja 3 Kinder und habe deren Wachsen und Wirken aus einer gewissen Sicherheitsdistanz heraus beobachten können. Aber wenn ich mich recht entsinne, gibt es 3 Möglichkeiten, warum gesunde kleine Babys schreien. Der erste Grund ist, die Windel ist voll. Die zweite, Blähungen oder was anderes drückt. Und der dritte Grund ist, die kleinen Wesen haben Hunger oder Durst. Und da es keine Möglichkeit gibt für sie, anders sich zu artikulieren, schreit es halt so lange, bis dem Mangel abgeholfen ist. Und es fängt auch sofort damit an. Es gibt ja sehr erfahrene Mütter, die können das wahrscheinlich bestätigen. Wenn nicht, dann klärt mich mal auf. Also was macht man? Man nimmt das Kleine auf den Arm, bis man hört, dass die Winde wehen. Gibt das Fläschchen oder die Brust, wechselt die Windel oder man ruft den Arzt. Ganz normal, ganz typisch, nichts Besonderes, vermute ich mal. Eine paradoxe und damit unnatürliche Situation ergibt sich aber, wenn dieser natürliche Lauf abgeändert wird. Kennen wir auch. Nun ist Essenszeit, der nicht mehr ganz so junge Sprössling hat nun gerade mal keinen Hunger, weil er 35 Milchschnitten auf dem Pausenhof gegessen hat oder was auch immer. Und was macht der geplagte Vater oder die genervte Mutter, die nun endlich auch mal ihre Ruhe haben wollen? Sie sagen, isst doch dieses leckere, gesunde Breichen. Los, hier ist der Löffel, ne, einen für den Herrn Neuer, einen für Sami Khadira und einen Löffel für Mesut Özil. Und wenn du dann den Teller brav leer gegessen hast, dann scheint nicht nur die Sonne, sondern dann gibt es auch noch eine Belohnung, nämlich ein Leckerli hinten drauf. Ich weiß, euch kommt das auch bekannt vor. Taucht nichts, überhaupt nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, eine nicht geringe Anzahl der Essstörungen, die es in dieser Welt, in dieser westlichen Welt gibt, hat eben damit zu tun, dass hier der Pfad des Normalen verlassen ist. Vieles von dem hat auch mit ganz anderen Dingen zu tun, die mehr so zwischen die Füße liegen. Aber hier ist etwas unnormal. Hier geht etwas in die falsche Richtung. Das führt eben auch dann zu unnatürlichen Verhaltensweisen. Denn wer Hunger hat, die meisten von euch werden sich noch erinnern, dass es sowas gibt, der ist schon heilzufrieden und belohnt damit, dass er endlich was zu essen kriegt und satt ist. Da liegt in der Sache selbst schon die Belohnung drin. Ja, du musst jetzt essen, das kann nicht funktionieren. Du darfst essen, dank dem Herrn dafür. Du musst jetzt leben, du armes Wesen. Nein, du darfst leben und du darfst dich erfreuen an dem, was Gott dir täglich schenkt. Du musst Glied dieser Gemeinde werden. Ach Quatsch, du darfst Teil einer lebendigen Gemeinde sein, du musst gar nicht alleine sein. Wenn Jesus Christus dein Herr und dein Heiland ist, dann bist du ein Teil einer ungeheuren Vielzahl unterschiedlichster Menschen. Und um unser Thema zurückzukommen, du musst dich taufen lassen? Nö, musst du nicht. Du darfst dich taufen lassen, wenn die von Gott dafür gesetzten Voraussetzungen da sind. Und sobald diese Richtung verlassen wird und eine falsche Richtung argumentiert oder gedacht wird, dann wird es mühsam. Ihr ahnt ja nicht, wie vielen Menschen ich schon begegnet bin, die meinten, sie hätten Gott so eine Art Gefallen damit getan oder eine Leistung vollbracht, dass sie Gott und Jesus Christus am Kreuz es gestattet haben, sie zu erlösen. Das kann man wirklich erleben, sowas. Ich habe Leute kennengelernt, die meinten, ach, die Gemeinde kann doch so dankbar sein, dass ich einen Platz hier seit Jahren da besetze und sie kritisch begleite. Nee, so ist das nicht. Da stimmt was nicht. Das ist nicht so. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn du hier eine Heimat gefunden hast. Und ganz ehrlich gesagt, ob du nun eingetragenes Mitglied bist oder nicht, das ist höchstens von zweiter Relevanz, aber nicht von erster. Natürlich freue ich mich auch über sehr fähige Mitarbeiter und dankbarerweise kann ich mich ja auch über manche freuen. Natürlich ist sogar im Himmel Freude darüber, wenn ein Mensch, der sich vom Tode zum Leben bekehrt, wenn er ein Mensch zurückfindet zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel. Aber glaub mir, lieber Freund, glaub mir, liebe Schwester, glaub mir, lieber Bruder, Gott braucht dich nicht. Ich brauche Gott. Und wenn es einen Adel in meinem Leben gibt, dann den, dass Gott mich gebraucht. Was braucht Jesus? Ein einziges? Ein Eselchen. Das ist das Einzige, von dem berichtet wird, habe ich schon mal erwähnt, dass Jesus es braucht, ein Eselchen. In der Gesellschaft würde ich mich nicht gerne so wohlfühlen, aber wisst ihr, was Gott macht, wenn wir den Mund halten und nicht aufbekommen? Dann werden die Steine schreien, so sagt es Gottes Wort. Und das Schönste ist, wenn Gott die eine oder andere Gabe von mir oder von dir dadurch heiligt und adelt, dass er sie zum Bau seines Reiches benutzt. Und das Schönste und das Wichtigste, was man erleben kann im Reiche Gottes, ist nicht, dass der Scheinwerfer der Geschichte auf einem ruht oder was weiß ich auch immer, wonach sich Leute sehnen und ausstrecken, die doch nur ihre Eitelkeit mühselig kamuflieren. Das Schönste ist, wenn du dabei sein darfst, wenn der Herr was tut. Das ist das Beste überhaupt. Aber ihr wisst das oder ihr werdet es kennenlernen. Gott baut sein Reich, Christus baut seine Geschichte mit mir oder ohne mich. Und dabei sein zu dürfen, das ist das Beste, was mir passieren kann. Was wir Gott zu geben haben, kommt ja doch von ihm selbst in unser Leben hinein. Und anderes als das, was sein Heiliger Geist in unser Leben hineingibt, das will er auch gar nicht verwenden zum Bau seines Reiches. Und das sind Ausflüsse, das sind Ausdrücke seiner Liebe, seiner Freundlichkeit. Und es ist ja sein Geist, es sind seine Worte, die uns aufbauen, die unser Leben verändern, die uns bewegen. Und was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Das ist die Frage des Kämmerers und das ist auch deine oder meine, sonst ist sie falsch gestellt. Liebe Schwester, manchmal werde ich gebeten, red du doch mal mit meinem Mann oder red du doch mal mit meiner Frau oder meinem Kind. Ihr versteht euch doch ganz gut und du bist doch auch Pastor und sag ihm doch mal, dass er sich taufen lassen soll. Wir beten schon lange dafür oder ähnliches. Mach ich nie. Und zwar aus einem ganz, nicht weil ich das nicht könnte. Ich könnte wahrscheinlich so den einen oder anderen schon beschwatzen. Na gut, ich bin ja Verkäufer guter Dinge, ne? Aber da ruht kein Segen drauf. Denn der Weg, den Gott geht, ist ein ganz anderer. Nicht lass dich beschwatzen, überred den anderen, mach ihm das so verlockend, dass er gar nicht anders kann, oder die Hölle so heiß, dass er gar nicht anders kann, dass voller Angst hier auf die Insel der Seligen zu hüpfen oder wie auch immer. Haben wir vielleicht alles schon erlebt. Es kommt nichts dabei heraus von dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist nämlich nicht Gottes Weg. Der ist ein ganz anderer. Das ist ein ganz anderer. Natürlich verstehe ich jedem, der denkt, meinem Freund, meinem Kind, meinem Verwandten kann da gar nichts Besseres passieren, als dass er selbst eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus findet. Das ist sogar richtig. Aber der Weg Gottes ist nicht der der Überredung, sondern er will uns durch seine Liebe überzeugen. Natürlich bleibt es irgendwann immer bei der Alternative Leben oder Tod, ewiges Leben, ewiger Tod. Aber du sollst dich nicht, weil dieser Herr so schrecklich leiden musste, bekehren, sondern weil da eine Liebe zu dir deutlich wird, die du nirgendwo sonst erleben kannst. Bis in den Tod hinein und bis über den Tod hinaus. Das könnte ich nicht einmal für meine Frau oder die für mich tun. Das ist Gottes Weg. Und das soll dich überzeugen. Das soll dich nicht überreden, sondern das soll dich ergreifen. Und dafür ist Gottes Heiliger Geist da, dass du davon ergriffen bist. Weißt du, wenn das dich ergriffen hat, dann ist es nicht wichtig, ob du schwarz bist, grün, gelb oder rot oder weiß oder arm oder reich oder jung oder alt, klein, groß. Dass du ein Sünder bist, das weiß ich schon, das sind wir nämlich alle und wir bleiben es sogar. Und ohne die Vergebung unseres Herrn überleben wir keinen Tag. Aber dann sollst du unsere Schwester und unser Bruder sein. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Darauf können wir gemeinsam eine Antwort finden. Denn es gibt Gründe, die dir den Zugang zu Gottes Reich und zu seiner Gemeinde verwehren. Ich bin mir völlig sicher, es sind völlig andere, als du meinst. Du hast keine gesellschaftliche Stellung, du bist nicht fein genug, du bist zu jung, du bist zu unerfahren, du bist ein Mensch mit Problemen, du hast keinen Platz in der Gesellschaft gefunden, du bist geschieden oder gerade auf dem Weg dazu, du bist arm, vorbestraft, ungebildet in Bibelfragen, arbeitslos, unbedeutend, du bist belastet mit Lebensproblemen. Das ist alles sehr bitter. Aber mich, uns interessieren ganz andere Fragen. Kannst du aus deinem Herzen heraus sagen, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Kannst du das mit diesem Kämmerer sagen? Hast du Jesus Christus lieb? Weißt du, dass du Vergebung brauchst in deinem Leben? Glaub mir, solange ich hier bin, wird niemand hier getauft werden, der mir darauf nicht eine klare Antwort gibt. Niemand. Denn darum geht's. Und wenn es der Kaiser von China wäre, ohne diese Fragen, ohne diese Antworten, ohne die Antwort, die schlichte Antwort des Kämmerers, gibt es kein Ergreifen des Heils, was da für dich geschehen ist. Und wenn du das sprechen kannst. Ja, Herr, das nehme ich an. Du bist mein Herr und mein Gott. Und wenn das ganz leise ist und wenn das oft platt ist, dann bist du meine Schwester, mein Bruder, bis in alle Ewigkeit. Amen.